ARD Sounds.
Schließt die Augen. Die Abendsonne strahlt euch tief ins Gesicht. Vögel zwitschern, unter euch der Rhein. Um euch eine erwartungsvolle Menge. Und die Gitarre setzt ein. Ja, ihr seid auf der Lorelei.
Es ist ein besonderer Teil Deutschlands, das kann man nicht leugnen. Und wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Konzerte dort zu veranstalten, hatte ein gutes Gespür. An so einem Ort Bühnen aufzubauen, ist keine leichte Aufgabe. Doch sind auf diesem Festival wirklich viele wichtige Bands aufgetreten.
Wir lassen die 70er Jahre jetzt langsam hinter uns. Dieses Wilde, dieses Improvisierte, dieses mal schauen, was passiert. Und jetzt? Die Lorelei ist inzwischen erwachsen geworden. Die Bühnen werden imposanter, die Auftritte der Bands auch. Und irgendwo zwischen Sonnenuntergang und Gitarrenriffs entsteht ein neuer Sound. Wir springen in die 80er Jahre. Die Lederjacken bleiben, aber jetzt kommen Schulterpolster dazu. Der Rock verändert sich, wird härter, klarer, internationaler. Und trotzdem bleibt etwas gleich. Dieses Gefühl, auf diesem Felsen zu stehen und zu wissen, dass hier gerade etwas passiert. Und immer noch machen hier viele Bands ihren wichtigen nächsten Schritt. Jetzt heißt unsere Frage, wann wird aus einem Festival eigentlich eine Institution? Zeitmaschine an. Spätestens zu Beginn der 80er Jahre wird das Lorelei-Festival zur etablierten Marke im Musikbusiness. In dieser Zeit sind sich auch meine Eltern zum ersten Mal dort begegnet. Mit ihren jeweiligen Cliquen waren sie eigentlich Besucher der ersten Stunde. Aber es dauerte ein paar Jahre und viele Konzerte, ehe sie dann übereinander gestolpert sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber bis aus dieser Begegnung dann auch ich entstand, dauerte es noch gute 10 Jahre. Und deshalb wird also auch fleißig weiter geraucht, Wein getrunken und zusammen Spaß gehabt auf der Lorelei. In dieser Folge sprechen wir mit Wishbone Ash, den Dire Straits und dem Sänger von Barclay, James Harvest, über den ganz neuen Sound, der da den Rockfels hochgekrochen kommt. Und das ist Folge 2 von
Open Air. Rock unter freiem Himmel. 50 Jahre Lorelei.
Der Fels rockt. Dire Straits.
1980 war eine seltsame Zeit. Heavy Metal hielt Einzug. Wir waren ja eher eine Band der späten 60er, frühen 70er Jahre, also eher Art Rock, eher sanfte Musik. Deshalb war das eine etwas zwiespältige Zeit für uns. Wir versuchten, eine neue Richtung, einen neuen Ansatz zu finden. Es gab dazu einige Besetzungswechsel in der Band.
Das ist Andy Powell, Sänger und Gitarrist der Band Wishbone Ash. Wishbone Ash war Anfang der 70er noch der heiße Scheiß. Ihr drittes Album, Argus, galt als eines der besten des Jahres 1972. Typisch für Wishbone Ash ist ihr melodischer, gitarrenorientierter Rock. Und vor allem ihre Balladen. Trotz ständig wechselnder Bandmitglieder blieb Andy Powell immer bei der Band und ist bis heute noch so viel auf Tour, dass er kaum sein privates Zuhause kennt. Eins seiner Traumziele seit den späten 70ern natürlich die Lorelei.
Wenn ich nicht auf Tour bin, reise ich auch die ganze Zeit rum. Ich liebe Autofahren. Ich liebe auch Boote. Der Rhein ist so ein fantastischer Fluss. Und allein schon die Legende von der Lorelei. Ich meine, das klingt einfach zu schön. Selbst für jemanden wie mich, der nichts über die deutsche Sprache oder die Legende weiß, da reicht schon das Wort. Lorelei.
Und trotzdem, so schön er die Lorelei fand, in den 80ern wird der Prog-Rock-Sound auch auf der Lorelei langsam abgelöst.
Wie gesagt, es war eine seltsame Zeit, denn diese neueren, jüngeren Bands brachten einen härteren Sound auf die Bühne und spielten oft auf Flying V-Gitarren. Diese ganze Metal-Szene nahm langsam Fahrt auf. Man spürte da eine neue, frische Energie, was mir sehr gefiel, sehr roh, sehr schnelle Bassdrums, daran erinnere ich mich.
Very fast Bassdrums, I remember.
Mitte der 80er fand das Metal Hammer Festival auf der Lorelei Freilichtbühne statt. Als Headliner traten Venom und Metallica auf. Das Festival gilt als legendäres Event der frühen Thrash-Metal-Ära mit einem Line-Up, das Bands wie Warlock, Running Wild, Nazareth und eben auch Wishbone Ash umfasste.
Well, I mean, at that time we Martin Turner, the original bass player.
Unser Bassist Martin Turner war gerade aus der Band ausgestiegen. Und mit Mervyn Spence bekamen wir einen neuen Mitspieler und Sänger. Er hatte so eine typische Metal-Stimme, was vielen unserer Fans nicht gefiel. Aber uns ermöglichte, ein härteres Album aufzunehmen, das Raw to the Bone hieß. So fühlten wir uns auf der Bühne ziemlich wohl. Ich meine, wir wussten, dass wir großartige Gitarristen waren, genauso gut oder sogar besser als alles, was damals aufkam. Wir haben auch viele Metal-Bands beeinflusst, weißt du, Flying V und die ganze mystische Seite unserer Songtexte.
You asked me to bring the guitar. Here it is. Yes. Well, I can certainly play if my fingers work.
Und ohne dass er für uns nochmal in die Saiten greift, will er uns später auch nicht gehen lassen.
No real riffs in that. It's more of a groove. Singing off the Lorelei.
Das Spektrum der Rockstile wird in dieser Zeit immer vielfältiger. Von Wishbone Ashs Hard Rock bis zum Roots Rock der Dire Straits ist es eine weite Spanne. Aber auch dafür stehen die 80er Jahre in der Rockgeschichte.
Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass das damals ziemlich große Auftritte für die Straits waren. Bis dahin hatten wir in eher bescheidenen Lokalen gespielt. Und dann fragte man uns, ob wir bei ein paar Festivals auftreten wollten. Die Lorelei war eines davon. Eine wunderschöne Kulisse und zum Glück hat es nicht geregnet. Es war damals für uns noch wirklich ziemlich aufregend, vor so vielen Leuten zu spielen.
Das ist John Ilsley von den Dire Straits. Der Bandname Dire Straits bedeutet übersetzt sowas wie schwierige finanzielle Lage. Er entstand als Anspielung auf die prekäre finanzielle Situation der Musiker in ihrer Anfangszeit. Davon war bei ihrem ersten Auftritt auf der Lorelei allerdings nichts mehr zu spüren.
And of course,
die Straits haben sich zu dieser Zeit in Deutschland schon ziemlich gut verkauft. Also war es eine gute Kombination aus einem tollen Festival und vielen Leuten, die gekommen waren, um unsere Musik zu hören.
Und der Erfolg für die Straits sollte in Deutschland noch lange anhalten, nachdem sie 1979 ihr erstes großes Deutschlandkonzert auf der Lorelei gegeben hatten. Vorher hatten sie nur im Rahmen vom WDR-Rockpalast ein Konzert im legendären Studio L gegeben. Sie sind da gerade mit ihrem zweiten Album überhaupt unterwegs, Communique. Drei Alben später erscheint 1985 Brothers in Arms und wird zu einem der erfolgreichsten Rockalben in Deutschland überhaupt. Mit Hits wie Money for Nothing und Walk of Life. Zusammen mit den Dire Straits war noch eine andere Band Headliner auf der Lorelei, deren Musikstil sich schwer einordnen lässt. The Police vermischten Rockmusik mit Reggae, Punk und New Wave.
Zu dieser Zeit liefen Police und die Straits in Europa und Amerika immer irgendwie parallel. Ich glaube, in Deutschland und Belgien haben wir uns die Headliner-Rolle sogar geteilt. Also, wir waren an einem Tag die Headliner und am nächsten Tag waren sie es.
Meine Eltern haben mir die Legende erzählt, dass Keith Richards und Ronnie Wood von den Rolling Stones einmal in Panik gerieten, als ihr Manager im Backstage-Bereich »Keith, Ron, the police are here« rief. Woraufhin sie all ihre Drogen die Toilette hinunterspülten, als die Band um Sting durch die Tür reinkam. John Ilsley kann sich auf jeden Fall bis heute noch daran erinnern, neben The Police auf der Loreley aufgetreten zu sein.
Wir haben uns, wenn ich mich recht erinnere, auf der Loreley sogar eine Garderobe geteilt.
Und dass das für alle Beteiligten nicht selbstverständlich war, da einfach mal 11.000 Leute zu entertainen, daran kann sich John Ilsley auch erinnern.
Wir hatten vorher noch nie so eine wunderbare Kulisse mit so einer Atmosphäre. Dem Publikum hat es offensichtlich auch gefallen, denn es war, glaube ich, damals in Deutschland noch ziemlich neu, solche großen Open-Air-Konzerte zu veranstalten. 11.000! Es bedeutete uns eine Menge, vor so vielen Leuten zu spielen.
Das Konzert war aber ein absoluter Erfolg. Die Straits gingen gerade mit ihrem Album Communicate durch die Decke.
Wenn man dort auf der Bühne steht, hat man das Gefühl, an einem ganz anderen Ort zu sein. Es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien, überall saßen Leute und es herrschte eine absolut fantastische Stimmung. Man ging da einfach auf die Bühne und hatte das Gefühl, es kann eigentlich nichts schiefgehen. Die Band war zu diesem Zeitpunkt ziemlich gut eingespielt. Wenn man vor 11.000 Leuten spielt, sollte man auch ein gewisses Maß an Selbstvertrauen haben. Für den Auftritt hat es damals wohl nicht viel Geld gegeben.
Dafür sprang eine umso schönere Freundschaft mit den Bandmitgliedern von Police bei dem Konzert raus.
In der Garderobe haben wir uns dann ein bisschen besser kennengelernt, nicht nur als Musiker. Wir mochten uns im Großen und Ganzen und hatten ziemlich viel zu lachen, zum Beispiel bis wir entschieden hatten, wer von uns zuerst auf die Bühne gehen sollte. Hin und wieder bin ich Sting dann später noch über den Weg gelaufen. Er hat auch ein paar Mal mit uns gespielt, unter anderem beim Live Aid Konzert. Er sprang auf die Bühne und spielte Money for Nothing mit uns.
Das legendäre Live Aid Konzert. Am 13. Juli 1985, organisiert von Bob Geldof und Mitch Ear, um Spenden für die an einer Hungersnot leidenden Menschen in Äthiopien zu sammeln. Es fand zeitgleich im Wembley-Stadion in London und im JFK-Stadion in Philadelphia statt. Das 16-stündige Musikevent gilt als eins der größten Musikereignisse der Rock- und Popgeschichte. Und ein ganz besonderes Highlight damals: der Auftritt von Queen. Manch einer bezeichnet ihn auch als den besten Live-Gig der Geschichte. Mama,
es gibt Momente, in denen man sich kneifen muss und denkt, okay, das passiert tatsächlich gerade, das ist wirklich toll. Ich spiele mit ein paar wunderbaren Musikern zusammen.
Einer dieser Musiker für John Ilsley ist Mark Knopfler.
Mark has always been surprising to me.
Mark Knopfler hat mich über all die Jahre hinweg immer wieder überrascht, bei all unseren gemeinsamen Auftritten. Und ich bin nie müde geworden davon. Und ich freue mich darüber, dass wir immer noch sehr eng befreundet sind und uns ziemlich oft sehen. In einer Rockband zu sein, da gab es eigentlich nichts, was ich nicht mochte. Es war zwar manchmal ziemlich anstrengend, aber wir hatten eine sehr gute Zeit. So your love struck Romeo, it's got your street serenade, laying everybody low with a love song that he made.
Bei ihm klingt das Leben in einer Rock'n'Roll-Band wie eine gute, lange Liebesbeziehung.
Ich spiele heutzutage natürlich viel bescheidenere Gigs. Aber es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, wenn man auf die Bühne geht und dort eine Menge Leute sieht, die viel Energie und Geld investiert haben, um zu einem Konzert zu kommen. Das erfüllt einen einfach mit Freude. Und wenn die Band dann loslegt, läuft einem ein Schauer über den Rücken und man weiß, okay, das werden 2 Stunden voller Spaß. Die Straits hatten das große Glück, ein paar wirklich gute Songs im Repertoire zu haben und mir wurde es nie langweilig, diese Songs zu spielen. And I never ever got bored of playing those songs.
Mark Knopfler war der unwidersprochene Kopf der Band. Er schreibt die Songs, er singt und spielt unnachahmlich Gitarre. Ich frage mich, ob sich die anderen Bandmitglieder nicht irgendwann zurückgesetzt gefühlt haben.
Nein, wir waren ganz klar eine Band und ich glaube, Mark sieht das genauso. Jeder hatte da seine Rolle, wie in jeder erfolgreichen Band. Er schrieb großartige Songs und davon reichlich. So jemanden zu unterstützen, der die Fähigkeit hat, die Welt so zu betrachten, ist doch selbstverständlich. Während wir hier reden, schreibt er sicher gerade einen neuen Song. Er ist einfach ein großartiger Beobachter der menschlichen Natur und all der Dinge, die in der Welt vor sich gehen. Er bringt das auf eine ziemlich einzigartige Art und Weise zum Ausdruck. Und so will er auch in die Geschichte eingehen. He would like to go down in history, probably. I'm slightly quoting him because he said it to me quite a few times. Please welcome Dire Straits into the Rock and Roll Hall of Fame. He said, "I see myself as a songwriter that plays the guitar."
Er sagt, ich sehe mich als Songwriter, der Gitarre spielt, was ein bisschen zu bescheiden ist. Er hat sich nie als irgendeine Art von Star gesehen. Und deshalb hat die Band auch lange überlebt. Denn jeder noch so talentierte Mensch braucht jemanden, der ebenfalls Talent hat und ihn unterstützt.
Every talented person needs somebody else who's talented, who knows how to handle the situation. And I think that's why the Straits work so well together.
Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg sei, dass die Band nie zu hohe Erwartungen hatte an ihren Erfolg.
And I think we were very good at living.
Wir waren immer sehr gut darin, im Hier und Jetzt zu leben. Und jedes Mal, wenn wir eine Platte herausbrachten, waren wir überrascht und natürlich erfreut über die Reaktion. Manche Menschen leiden unter ihrem Erfolg, aber mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich habe jeden einzelnen Tag davon genossen und Mark sicher auch. Und wir wussten dann auch, wann es Zeit war, Schluss zu machen.
Das ist es, was Rock so magisch macht. Es war eine Epoche von besonderen Künstlern, die einmal mit ihren Fans zusammen bis auf den Mond geflogen sind und noch weiter. Und von dieser Reise zehren wir alle noch heute. Die, die dabei waren und die, die ihre Musik, so wie ich, heute wiederentdecken. John Ilsley kommt in seinen Erinnerungen an diese tolle Zeit noch einmal auf das Thema Open Air zurück.
Das ist jetzt tatsächlich fast 50 Jahre her.
Damals entstanden in Europa ja gerade erst diese Festivals. In Belgien gab es einige, zum Beispiel das Vector und das Torhout Festival.
In ihrem Heimatland spielten sie hingegen erstmal nur selten Open Airs.
In England ist selbst im Sommer das Wetter unglaublich unberechenbar. Es ist schon ein bisschen nervenaufreibend.
The Glastonbury Festival. 5 hours of rain has turned a dusty farm into a quagmire. But despite the deluge, most festival goers appear undaunted by this torrent of water.
Well, it is just a thing. I mean, I think that, you know,
ich glaube allerdings, wenn die Leute nach Glastonbury fahren, ist es ihnen ziemlich egal, ob es regnet. Selbst wenn das Wetter absolut grauenhaft ist, haben die Leute da eine tolle Zeit. Ich habe dort auch ein paar Mal gespielt. Zum Glück durfte ich im Akustikzelt spielen, wo etwa 3.000 oder 4.000 Leute hineinpassen. Und ich war auch schon mal als Besucher bei richtig schlechtem Wetter dort und habe trotzdem einfach das Festival genossen. Ich mag Glastonbury, auch wenn es zu einem Schlammbad wird, wenn das Wetter schlecht ist. Aber den Leuten ist es zum Glück egal.
But despite the floods, the mud and the cancelled performances, the festival goes on.
Das Wetter ist der eine Aspekt. Eine andere wichtige Frage beim Open Air ist natürlich die Anreise. Vor allem, wenn man auf einem Felsen spielt, weiß auch Daniel Daum. Er hat schon früh bei der Umsetzung der Lorelei-Festivals mitgearbeitet.
Das ist also kontinuierlich von der Stadt als Eigentümerin der Bühne auch immer weiterentwickelt worden. Und dann wurde vor über 10 Jahren sich sehr viel Mühe damit gemacht, auch mit den behördlichen Partnern, insbesondere der Polizei. Wie kann man die An- und Abreisesituation verbessern? Das war früher noch ein bisschen mehr nach Woodstock eine andere Form des Erlebnisses.
Woodstock ist ein gutes Stichwort. Auch da hatte man große Probleme mit der Anreise. Denn durch den unerwarteten Andrang waren die Straßen so verstopft, dass niemand mehr durchkam. Auch keine Musiker.
Was an diesem Wochenende am White Lake geschah, war vielleicht mehr als nur ein unkontrollierter Ansturm hipper junger Leute, die sich abmühten, erst die 20 Meilen langen Staus und die 5 Meilen langen Fußmärsche zu überstehen, dann die drückende Hitze und den plötzlichen Regen, den Durst und den Hunger aufgrund des Mangels an Wasser und Essen, nur um die Gelegenheit zu haben, ein paar Tage auf dem Land zu verbringen, sich mit ihren Drogen zu berauschen und zur Musik abzugehen.
Nur wenn die Musiker im Stau feststecken, kann auch kein Konzert stattfinden.
It got to the point where people just showed up and we didn't know they were there.
Und dann tauchten die Leute auf und kamen nicht zu uns durch. Alle saßen total fest und ich drehte mich zu meiner damaligen Frau Annie um und sagte: Schlag Hubschrauber in den gelben Seiten nach und miete jeden, den du auftreiben kannst. Am Ende hatten wir, wenn ich die Hubschrauber vom Militär mitzähle, glaube ich, so etwa 23 oder 24 im Einsatz.
Auch auf der Lorelei gibt es ein logistisches Anreiseproblem, wenn auch in kleinerem Maßstab und ohne Hubschrauber.
Wenn eine Fähre, die, keine Ahnung, 28 PKWs fasst in St. Wasserhausen, 1.000 Autos wegbringen soll, dann wird es irgendwann schwierig und es gibt zu langen Rückstaus, die dann wiederum auf der Straße halt stehen, weil sie müssen warten, um auf die Fähre zu kommen. Das ist also eine sehr kleinteilige Sache, die mittlerweile aber über die letzten Jahre auch dahingehend wirklich sehr gut gelöst ist. Also das Exzellenzbeispiel ist eigentlich Herbert Grönemeyer. 2012 war ausverkauft, wie zu erwarten, mit 15.000 Besucher. Und die Abreisezeit war 1:35 für alle Gäste.
Aber so schön war es nicht immer. In den 80ern hat es bei Konzerten manchmal 3 bis 4 Stunden gedauert, bis man auf dem Rockfels und wieder weg war.
Es muss von der An- und Abreise auch für die Gäste erträglich sein. Das schönste Konzert an einem Ort, wo man nicht hin und weg kommt, wird am Ende im Verkauf nicht funktionieren.
Wenn auf der Lorelei aber ein richtiges Festival veranstaltet wurde, war die Abreise sowieso zweitrangig.
Und es gab da nicht viele Festivals und auch nicht viele Bühnen. Ja. Und da war die Lorelei, nachdem wir da ja oft schon waren, prädestiniert für, weil es einfach eine tolle Location war damals und man konnte campen da. Das war ja für unsere Besucher auch sehr wichtig, dass sie eben auch dann das Festival auch richtig genießen konnten und nicht noch nachts nach Hause fahren mussten.
Ernst Ludwig Harz ist selbst Veranstalter und war später auch für viele Gigs auf der Lorelei zuständig. Anfangs war er aber erstmal nur Fan.
Na, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich finde immer schlimm, wenn Open-Air-Festivals oder Konzerte auf Parkplätzen von irgendwelchen Arenen stattfinden. Das hat überhaupt nichts mit Open-Air für mich zu tun. Ja. Und nee, die Lorelei war prädestiniert und da hat dann eigentlich ja auch die Open-Air-Geschichte für mich so richtig begonnen. Ja, die Lage, die Aussicht, die Atmosphäre, also ja, es war oft sehr fantastische Konzerte und die ganze Atmosphäre hat gestimmt, den Künstlern hat es gefallen, wenn die dann im Backstage-Bereich standen und runter auf den Rhein geschaut haben. Das ist eine schöne Atmosphäre. Das ist schon unik, das muss man einfach sagen. Ist ein tolles Gelände.
Und ich warte!
Das Besondere an der Zeit als Booker war, dass man mit jedem Konzert auch so ein bisschen ein Überraschungsei kaufte.
War damals noch eine ganz andere Zeit. Ja. Man wusste gar nicht genau so, was passiert, was kommt, wie kommen die Künstler live auch auf der Bühne rüber, weil die Bands haben alle noch nicht so viel getourt damals. Ja.
So kam es damals zu einer Reihe von legendären Konzerten und echten Neuentdeckungen.
Ja, das war schon natürlich im Rahmen des Bizarre Festivals haben da viele Bands gespielt, die dann ihre Karriere gestartet haben. Und dasselbe galt ja auch für die legendären Rockpalast-Festivals, die in den 80er dort stattgefunden haben mit U2, Steve Miller Band oder Stevie Ray Vaughan und den Red Hot Chili Peppers. Das waren damals alles noch unbekannte Künstler, die da gespielt haben.
Liebe Freunde, heute Abend bei uns als Gast im Rockpalast, Dire Straits.
Von manchen dieser Auftritte später berühmter Bands existieren sogar Aufzeichnungen. Denn 1974 startet der Westdeutsche Rundfunk den Rockpalast und nimmt ab da regelmäßig Rockkonzerte für seine Fernsehzuschauer auf. Von der gemeinsamen Geschichte von Rockpalast und Lorelei werde ich euch noch ausführlicher erzählen. Dass wir aber auch Ton- und Bildaufnahmen von Konzerten haben, für die weder Radio und Fernsehen noch die Plattenlabel oder Künstler verantwortlich sind, haben wir der manchmal kriminellen Energie der Fans zu verdanken. Diese sogenannten Bootlegs kommen meist unter abenteuerlichen Bedingungen zustande und besitzen unter Hardcore-Fans einen hohen Sammlerwert.
Das war ja alles vor der Zeit der Handys. Jemand hat mir mal eine Aufnahme von uns geschickt, aus irgendeinem Club in England. Die hat er Ende der 70er mit einem großen Tonbandgerät aus dem Publikum gemacht. Ganz schön mutig.
In 1979, that takes a lot of spirit to do that kind of thing.
Alles nur im Moment zu erleben, live und einmalig, macht die Konzerte ja auch zusätzlich besonders. Entweder man ist dabei oder eben nicht.
Das waren die Anfänge dieser großen Konzerte. Wenn man heute auftritt, wird immer alles aufgezeichnet. Dem entkommt man nicht mehr. Früher Konzerte aufzunehmen und sie gleichzeitig zu filmen, war gar nicht so einfach. Da macht es einem die heutige Technik viel leichter. Damals war es überhaupt neu, solche Open-Air-Konzerte zu spielen. Und dieses Frische hat dem allen eine gewisse Aufregung gegeben. Man kann einfach nicht leugnen, wie wunderbar es war, in dieser Umgebung zu sein.
You know, you just can't deny how wonderful it was to be in that environment.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Auch John Lees von Barclay James Harvest erinnert sich noch genau an die Atmosphäre auf der Lorelei.
Es war wunderschön, einfach atemberaubend. Wir kannten ja diese ganze Meerjungfrauensache.
Barclay James Harvest, ursprünglich auch eine Prog-Rock-Band, die gerne auch mal Klassik und Rock zu einem echt orchestralen Sound verbindet, ist bis in die 1990er Jahre sehr erfolgreich in Deutschland. 1979 haben sie beim legendären British Rock Meeting auf der Lorelei gespielt.
Eines der besten Konzerte, etwas ganz Besonderes.
Wenn man John Lees so zuhört, hat man eher das Gefühl, einem Fan zuzuhören, als dem Bandgründer und Leadgitarristen einer großen Rockband.
Es ist schon lange her, aber ich erinnere mich noch daran, wie ich von all den Lichtern einfach überwältigt war. Ein Meer aus Feuerzeugen. Heute wären es Handys, aber das ist nicht das Gleiche.
Even in the trees,
Und sogar in den Bäumen waren Menschen mit brennenden Feuerzeugen. Ein einziges Licht am Meer. Unglaublich.
I've still got the T-shirt.
Ich habe das T-Shirt noch und ich habe die Poster. Irgendwie habe ich es geschafft, ein paar Poster zu ergattern.
Und das, obwohl die Band gerade in einem Umbruchsprozess steckt.
Das war für uns wirklich der Beginn von etwas Großem. Wir wussten ja, dass Willi gehen würde. Und wir haben ihn wirklich versucht zu überreden. Wir sagten zu ihm, schau dir das an. Das ist doch fantastisch. Warum gehst du? Aber er hatte sich schon entschieden.
Stuart Willie Wolstenholme verließ die Band, weil er mit dem Musikstil der Band nicht mehr einverstanden war und sich auf seine Solokarriere konzentrieren wollte. Der Gig auf der Lorelei war sein letzter für die Band. Wenn man diese Geschichten hört, merkt man, wie die Lorelei sich in den 80ern langsam verändert. Kein unbeschriebenes Blatt mehr, wie in den 70ern. Aber auch kein durchgeplantes Riesenevent von heute. Zwar wird alles größer, aber es fühlt sich trotzdem noch nahbar an. Als Fan ist man hier noch mittendrin und nicht nur am Rand dabei. Das gilt genauso für die Bands. Sie stehen plötzlich vor tausenden Menschen und denken selbst, okay, das ist jetzt echt. Aber gleichzeitig teilen sie sich ihre Garderobe mit einer anderen legendären Band und haben einfach Spaß zusammen. Was hängen bleibt, ist dieses Bild. Ein Felsen, ein Sonnenuntergang und wenn es dann Nacht wird, ein Meer aus Feuerzeugen. Kein Display, kein Filter durch einen Bildschirm. Echtes Licht. Und vielleicht ist genau das der Moment, in dem die Lorelei wirklich zu dem wird, was sie heute ist. Ein Ort der Gemeinschaft und bleibenden Erinnerung.
Es war ein schöner Tag, die ehrlichste, die Morgen. Die Sonne brannte so, als hätte sie geboren.
Und so machen wir auch in der nächsten Folge weiter. Da treffen wir Musiker und Bands, die sich auf der Lorelei nicht nur als Besucher fühlen, sondern die Lorelei wirklich zu ihrem Ort machen.
Wenn man so oft da war, da kommt man irgendwie, in Anführungszeichen will ich übertreiben, nach Hause. Ja, weil die Umgebung, die Bühne, die Atmosphäre dort, die Erinnerungen, die man hat und so weiter, die verdichten sich dann irgendwann und dann fühlt man sich da irgendwie eigentlich auch schon ein bisschen heimisch.
Ich war 16. Und über Liebe wusste ich nicht viel. Wenn sie wusste, ich war kein Kind mehr.
Und immer wieder kommt es bei den Festivals auch zu magischen Begegnungen zwischen unterschiedlichsten Musikern.
Knocking on Heaven's Door, einfach Akkord. Ja, Knocking on Heaven's Door, wäre gut. Und das entwickelt sich dann nachher zu einer Jam, wo dann auf 12 Bar Blues wurde improvisiert, was das Zeug hält. Ja, das war Bob, Rory Gallagher Band, Eric Burden, David Lindley. Irre. Da denke ich auch, also echt, das habe ich erlebt. Ist ja ein Film. Wahnsinn. Ich habe das erlebt. Unglaublich.
In unserer nächsten Folge möchte ich herausfinden, was die Lorelei für die deutsche Musikgeschichte bedeutet und was diesen Ort so besonders für deutschsprachige Künstler macht. Und was das Einzigartige an dieser Art Open Air Festival ganz allgemein ist, bringt Andy Powell von Wishbone Ash nochmal für uns auf den Punkt.
I think that in Germany, as far as festivals go, up until quite recently,
was Festivals in Deutschland angeht, verknüpfen sie sich gerne mit dem romantischen Moment, aufs Land zu fahren und in die Natur einzutauchen. Wir haben mal auf einem Festival namens Burg Herzberg gespielt. Das hatte genau diese Festivalatmosphäre von früher, nicht so kommerzialisiert.
Not this newer kind of commercialized concept. And I think that people love to bring their tents.
Die Leute lieben es doch, ihre Zelte mitzubringen, vielleicht mit dem Motorrad anzureisen, zurück zu den Wurzeln zu finden. Und wo könnte man das besser als an einem Ort wie der Lorelei? Das spricht doch unser Herz an. Ein schöner Ort, der Natur nahe, Musik und ein wohliges Gefühl. Ich glaube, das ist es, wonach die Leute suchen.
Open-Air-Konzerte entwickeln sich weiter. Und auch wenn Andy Powell manches dabei kritisch sieht, eines bleibt bis heute: ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl bei den Festivals.
In Großbritannien haben wir jetzt Glastonbury, das, so wie ich es beschrieben habe, angefangen hat. Und jetzt ist es wie eine Miniaturstadt. Naja, das zieht die jüngere Generation an, da dreht sich heute alles um iPhones, um Technik, also haben sie versucht, das zu integrieren. Genauso bei einigen Festivals in Amerika, wie Burning Man und so.
In unserer nächsten Folge erzählt uns Peter Maffay, wie er zusammen mit seinen Fans auf einem geliehenen Motorrad hoch zu seinem Auftritt fährt. Wir hören, wie Bab 1982 ihren Durchbruch auf den Rockfelsen feiern und mit welchen Herausforderungen und Hindernissen Festivalveranstalter konfrontiert sind.
Wir hatten früher Probleme gehabt, die es heute nicht gibt, mit Vergnügungssteuer. Zum Beispiel Udo Lindenberg sollte ich volle Vergnügungssteuer zahlen, 20%. Udo Jürgens galt dann als wertvoll. 10%, und die das entschieden haben, haben dann gesagt, nur die Klassik ist frei.
Das war Folge 2 von Open Air Rock unter freiem Himmel. 50 Jahre Lorelei. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Abonniert den Kanal, um keine Folge zu verpassen.
Hier Leute, bevor ihr alle sofort aufs Klo rennt, noch ein kurzer Hörtipp. Auf ARD Sounds gibt's einen dreiteiligen History-Podcast. Der verbotene Vater, Schicksal eines französischen Besatzungskinds. Ja, ich weiß, das hat nichts mit uns zu tun, ist aber extrem stark. Da geht's um eine verbotene Liebesgeschichte im Krieg und eine Frau, die sich erst am Ende ihres Lebens auf die Suche nach ihrem Vater macht. Geht ans Herz, wie die Songs von Marillion oder ein Gitarrensolo von Jeff Beck. Hört da unbedingt mal rein. Und jetzt ab. Die Toiletten sind ausgeschildert, die Getränkehäuschen auch. Wir hören uns in Folge 3.